Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 19. Dezember. Jetzt starten wir gerade schon zum zweiten Mal in die Folge. Bei mir war das falsche Mikro ausgewählt. Zum Glück habe ich es aber direkt nach 2 Minuten gemerkt, aber muss euch ja nicht interessieren. Wir haben heute die letzte Folge vor Weihnachten. Da haben wir gedacht, da müssen wir natürlich nochmal so alles, was geht, raushauen vor Heiligabend, was so wichtig war. Die Märkte sind ja gestern am Donnerstag extrem grün gewesen, deswegen da gab es einiges, worüber man sprechen muss. Michael hat heute, wie versprochen, noch 2 günstige Aktien mit dabei, also Unternehmen, wo er aktuell attraktiv bewertet findet. Es gab wieder genug KI-News, also aktuell ist es tatsächlich so, du könntest jede Folge nur mit diesen KI-News füllen und drüber besprechen, unter anderem Amazon hat nun auch seinen Hut in den Ring geworfen bei OpenAI. Dann steht tatsächlich ja noch der Boxkampf des Jahres an, wo ich echt gespannt, wo ich nie gedacht hätte, dass der so stattfindet. Morgen Nacht, wenn ihr jetzt die Folge hört, ist er schon vorbei. Jake Paul gegen Anthony Joshua, da freuen sich die Netflix-Aktionäre dann natürlich. Ich bin mal gespannt, wie viele Sekunden der Kampf dauern wird, bis Jake Paul dann schlafen geschickt wird. Da werden sich auch einige drüber freuen. Das ist ungefähr, wenn Michael nicht im Ring steigen würden und ja, jedes Fanlager würde sich freuen, wenn der andere dann mal so ein bisschen auf die Schnauze dann bekommt, also das ist so ein bisschen ähnliches Spektakel dann. Und ja, es gab auch schon wieder die ersten Zahlen, Micron und Nike, und auf beide gab es heftige Kursbewegungen, beim einen heftig positiv, beim einen recht negativ. Ich glaube, die meisten werden schon wissen, bei wem was dann war, aber wir müssen natürlich ein bisschen drüber sprechen. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, gestern Giftgrün, sieht man natürlich immer gerne an der Börse, lag meiner Meinung nach auch zu einem guten Teil an den Micron-Zahlen, oder was würdest du sagen, woran hattet ihr gelegen?
Genau, also die Micron-Zahlen, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, die waren ja unfassbar, exorbitant gut. Einige Analysten hatten sogar gesagt, die besten Zahlen ever. Abgesehen von diesen damals, wo Nvidia dann diese Zahlen, diesen Ausblick gebracht hat, wo die Aktie 40% gestiegen ist, dieser Anfang des KI-Hypes. Ich hatte mal Fußballspiel, da gucke ich dann danach dann irgendwie die Zahlen an. Ich dachte halt, das ist ein Schreibfehler halt, ne? Weil der Ausblick ja so weit drüber war, selten so etwas gesehen, ja. Und dafür war ja die Marktreaktion gestern sogar fast noch überschaubar, muss ich sagen. Das Problem ist einfach, Micron ist ja schon immer krass zyklisch gewesen, ne? Gab auch einige Stimmen, vielleicht ist es ja wieder das Zyklus hoch jetzt, wobei sie ja das Gegenteil behaupten, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Das war auf jeden Fall der eine Punkt. Das andere war dann die Verbraucherpreise. Die sind doch deutlich niedriger als erwartet ausgefallen gestern. Die kamen ja um 14.30 Uhr. Und das hat dann auch nochmal dafür gesorgt, dass der Nasdaq dann so 2% zeitweise im Plus war. Und nachdem dann so diese ganzen Energieversorger für die KI-Infrastruktur am Mittwoch zerlegt wurden ohne Ende. Also da war dann eine Constellation, Bloom Energy, Vistra, teilweise bis zu 10% im Minus. Ging es da dann gestern natürlich wieder komplett nach oben. Also ich sage ja, dieses aktuelle Börsenumfeld ist das schon echt krass, ja. Wenn du da immer enge Stops setzt, wirst du jedes Mal auf den falschen Fuß erwischt, ja. Denn am einen Tag geht's hoch, am anderen Tag geht's wieder runter und das ist dann natürlich schon ja, sehr, sehr schwierig. Und ja, aber ganz am Hoch hatten die Indizes dann gestern auch nicht geschlossen, ist dann auch teilweise wieder abgebröckelt und vor allen Dingen auch wieder Broadcom zum Beispiel eher abgebröckelt, Oracle, ich glaube, die waren dann am Ende nur 0,8% im Plus oder so, also von einer Erleichterungsrallye war eigentlich nichts zu sehen, was mich ja schon irgendwie dann auch wieder ein bisschen gewundert hat, denn diese ganzen Aussagen von Micron, die deuten ja weiterhin darauf hin, dass die Nachfrage nach Speicher, nach Rechenzentren und so weiter weiter brutal hoch ist und es ist kein Ende in sich. Das war ja die eine Story. Und dann, können wir auch nochmal kurz drüber sprechen, gab es ja auch noch die Meldungen, na, dass OpenAI aktuell wieder jetzt am Geld suchen ist und wohl auch fündig wird. Unter anderem Amazon könnte 10 Milliarden investieren auf einer Bewertung von, da hieß es bei The Information, von 750 Milliarden. Ich meine, im Oktober waren es noch 500 Milliarden. Jetzt auf einmal 750 Milliarden. Ist ja auch irgendwie krass, oder? Weil einerseits heißt es ja, boah, die kriegen so viel Gegenwind, Code Red und Gemini holt brutal auf, Marktanteilskampf. Und trotzdem steigt die Bewertung mal eben um entspannte 250 Milliarden. Das fand ich auch ja, ziemlich krass. Und auch jetzt gab es sogar noch heute Nacht nochmal die Berichte vom Wall Street Journal, Die sagen, dass es sogar eine Bewertung von 830 Milliarden geben soll bei OpenAI. Und diese ganze Runde, die jetzt da abgeschlossen werden soll, das soll Ende Q1 passieren. Und da scheint ja Amazon mit dabei zu sein, aber dann auch diverse weitere Geldgeber. Bin ich mal gespannt, ja. Also es ist schon weiter exorbitant. Und auch das würde ja eher dafür sprechen, dass wir jetzt nicht irgendwie ein Platzen von einer KI-Blase sehen. Und das würde auch eher dafür sprechen, dass dann vielleicht diese ganz, ganz heftigen Rücksetzer, zum Beispiel bei Oracle, vielleicht dann auch zumindest erstmal kurzfristig eher eine Kaufchance ist. Als kleiner Disclaimer, ich habe da auch gestern meine Trading-Position gekauft. Ja, die ist ja gestern dann doch eher wieder sehr zäh gewesen. Ich gebe der Aktie aber mal ein bisschen Zeit und habe heute Morgen dann auch ja nicht schlecht gestaunt. Das war halt einfach Glück, muss man sagen. Denn es gibt ja jetzt noch eine weitere Meldung, und zwar die ganze Geschichte mit TikTok USA. Da ist jetzt der Verkauf scheinbar jetzt wirklich über den Tisch gegangen. Und wer ist einer der neuen Eigentümer? Oracle, ja. Kommen noch mal ein paar mehr Schulden drauf. Aber ist ja, was ist ja, paar Milliarden mehr. Komm, ne?
Scheiß drauf. Ja, bei Oracle ist ja, lass mich da noch mal kurz einhaken. Und zwar wegen der Bewertung, warum ich das als Amazon-Aktionär nicht so kritisch sehe, dass die da jetzt vielleicht zu so einer Mammutbewertung da reingehen. Amazon ist natürlich auch ein bisschen eine andere Art Geldgeber, als es jetzt ein Hedgefonds dann eben ist, weil die profitieren ja dann auch wieder, das ist ja dann auch wieder dieser AI Money Circle, denn im Gegenzug erwartet Amazon dann natürlich, dass dann eben auch Hardware, also beziehungsweise Chips hier genutzt werden von Amazon dann selber. Deswegen sage ich jetzt mal so, bei Amazon ist es halt für mich nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn jetzt einfach wirklich nur, oder wie wenn jetzt der Michael dann kommen wird mit der Goldesel GmbH und sagt, hier, also ihr seid jetzt mal, ihr kriegt die nächsten 10 Milliarden von uns dann.
Aber ist ja nur ein ich warte auf die Billionen.
Ich wollte es gerade sagen, Michael steigt unter einer Billion, da guckt er sich sowas gar nicht erst an, ja. Deswegen, der wartet da immer erst. Nee, also bei dem Hedgefonds ist ja was anderes, der profitiert ja nur von einem Kursanstieg sozusagen. Amazon bekommt ja im Gegenzug dann schon wieder Hardwareabnahme, die nutzen dann vielleicht dann noch mehr von AWS und so weiter. Also das war ja auch zu lesen, also dass eben auch dann erwartet wird sozusagen, dass dann eben auf Amazon Hardware zurückgegriffen wird, OpenAI, die lösen sich auch irgendwie gefühlt immer weiter von Microsoft. Ich weiß noch so, vor 1-2 Jahren, da hat man ja dann gedacht, Microsoft, das wird so dieser ganz große Gewinner durch OpenAI, aber mittlerweile kann man ja das gar nicht mehr so sehen. Also mittlerweile ist ja fast jeder irgendwie in dem Boot drin. Also ich hatte heute Morgen auch einen Bericht gelesen, dass also ich glaube Microsoft Investment auch nur das erste oder so bei 13 Milliarden waren. Also da gibt es ja manche, die da schon teilweise drüber eben sind. Aber natürlich sind die zu einer anderen Bewertung damals rein. Das darf man natürlich dann immer auch nicht vergessen. Ja, aber mittlerweile ist das halt eben nicht mehr so der Fall. Und wie gesagt, deswegen, ich als Amazon-Aktionär sehe das jetzt nicht ganz so kritisch dann eben an, weil zum einen 10 Milliarden sind jetzt für Amazon auch nicht die Welt. Und eben, wie gesagt, zum anderen kriegst du da einiges dann auch direkt wieder zurück sozusagen dann. Ja,
ich glaube, meine auch gelesen zu haben, es war ja wieder ein Artikel von The Information, da geht es nicht nur um die Trainium 3 Chips, sondern man kann ja auch noch anderweitig kooperieren, ja, dass dann irgendwie, wenn du mit ChatGPT redest, da, dann gibt's dann Links dann direkt zu Produkten, zu Amazon und so weiter. Sowas kann natürlich dann auch sein. Ja. Und andere Geldgeber neben Amazon sollen dann unter anderem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen, der saudische Staatsfonds und so weiter. Das ist ja, glaube ich, das, was auch viele jetzt vermutet haben. Ne? Denn so langsam geht einigen halt auch das Geld einfach aus. Und da muss jetzt eben auch Geld aus dem Mittleren Osten kommen. Ne? Denn in Saudi-Arabien und so, die haben halt noch brutal viel Geld und dementsprechend steigen die dort ein. Was jetzt noch vielleicht ganz interessant war, bei The Information gesagt wurde, sie wollen dieses Jahr ihr Umsatzziel von 13 Milliarden übertreffen. Im Vorjahr waren es nur 4 Milliarden. Und im nächsten Jahr soll es dann von 13 Milliarden auf 30 Milliarden gehen und bis 2030 auf 200 Milliarden. Ja? Mit ChatGPT-Abos und neuen Produkten, zu denen noch Werbung gehört. Also bin ich echt mal gespannt, wie das so gelingt und ob das gelingt. Ja? Der Konkurrenzkampf wird viel größer. Ich bin ja am meisten so skeptisch bei diesem normalen ChatGPT Plus. Wieso sollten Privatanleger, also Privatnutzer überhaupt Geld dafür zahlen? Weil ich glaube, Google wird das kostenlos anbieten, Gemini, aber vielleicht teilweise. Da gab es auch so einen Black Swan. Jemand, der hat gesagt, was könnte der Black Swan sein, wenn einfach Google Gemini kostenlos macht, ja? Dann fegen sie halt alles weg. Klar, das wird die auch treffen, aber die verdienen anderweitig Geld. Und dann hat ChatGPT und alle ein Riesenproblem einfach. Ne? Das war nur mal so als Hintergrund. Aber ja, auf jeden Fall, diese ganze Story lebt weiter. Und dementsprechend könnte das auch jetzt für Oracle positiv sehen, denn aktuell sieht es jetzt so aus, dass das Geld Stand jetzt erstmal die nächsten Jahre noch fließen kann und weiter massig Geld verbrannt wird und Oracle die Rechenzentren bauen kann und OpenAI auch eine Zeit lang jetzt weiter zahlen kann. Ja, 100 Milliarden wäre ja dann schon mal echt für einige, für zwei, wie ist das, für zwei Jahre oder so, die Finanzierung gesichert. Dann steht ja noch der Börsengang an, da könnten sie nochmal irgendwie 50 Milliarden oder mehr einnehmen und vielleicht verdienen sie auch irgendwann Geld. Mal schauen, ne? Also, eigentlich hat sich das jetzt so ein bisschen meiner Meinung nach beruhigt, diese ganz großen Ängste. Deswegen wundert es mich, dass der Markt dann doch so zäh reagiert hat. Heute Morgen jetzt aber, ich guck mal gerade rein, Oracle war jetzt mit dieser Meldung von, dass sie TikTok bekommen, 6-7% im Plus, 5,5% ist jetzt aktuell Oracle im Plus. Ja, also sie haben sich auch gefangen die letzten Tage, so im Bereich $180, waren ja mal im Hoch bei fast 350. Ist schon heftig, ne, wie die Aktie zerlegt wurde und steht jetzt oder stand jetzt im Endeffekt dort, wo sie dann schon hier im April 2024 stand. Ne? Also alles wurde ausradiert an Gewinnen und für uns Europäer mit dem gestiegenen Euro ist es ja sowieso nochmal alles viel schwieriger. Wir sind ja sogar mit der Oracle-Position dann deutlich im Minus. Also das ist schon, ja. Aber mal schauen, ne? Kann ich mir vorstellen, dass die Aktie sich jetzt mal erstmal ein bisschen gefangen hat.
Genau. Ja. Also Micron war ja wirklich so einer der Kandidaten, die jetzt da für diese Jubelsprünge gesorgt haben. Die Zahlen, also wir haben sie schon ein kleines bisschen geteasert, das ist Wahnsinn gewesen. Die Umsätze, die sind um 57% gewachsen, also von 8,7 Milliarden auf 13,6 Milliarden, also ein wahnsinniger Anstieg. Und der Gewinn, ja, kann man gut sagen, also vervielfacht von 1,87 auf 5,2 Milliarden. Also das sind die Gap-Ergebnisse. Also wirklich sehr stark. Alleine schon auf Q-over-Q-Sicht ist das Net-Income von 3,2 auf 5,2 Milliarden gewachsen. Also absurd dann teilweise. Ja, und die Gross-Margins, also ja, auch mehr als verdoppelt. Also, das ist das Gross-Profit. Ich weiß nicht, warum die immer Gross-Margin dann reinschreiben. Also das ist natürlich das Gross-Profit dann, weil die Margin, das sind ja eigentlich die Prozentzahlen. Aber spektakulär anders kann man es nicht sagen. Ja, Micron selbst hat es recht treffend formuliert. Sie sind so komplett ausverkauft. Ausverkauft, da geht gar nicht sozusagen. Ja, also es ist abartig. Also wir haben es ja auch immer wieder hier bei uns im Podcast, wo wir da gesagt haben, um Gottes Willen, was sind das wieder für Katastrophenzahlen oder spektakulär, was anderes gibt's bei Micron eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich das zyklischste Unternehmen, das ich überhaupt kenne. Ja. Ja, also vor allem in solch kurzen Wellen. Dann, ja, es gibt ja dann auch sowas wie Coinbase beispielsweise, wenn da der Kryptowinter ist, aber das ist ja dann immerhin so berechenbar so ein bisschen. Bei Micron, da kann es sein, dass das eine Quartal, dass die da wirklich Milliardenverlust teilweise machen und im nächsten gewinnen die wieder mehrere Milliarden. Das ist wirklich absurd,
ja, was bei denen hängen halt im Endeffekt komplett an diesen DRAM-Preisen immer ab, ne? Und da wird teilweise wieder viel zu viel produziert, dann wieder viel zu wenig. Die waren ja auch bis vor kurzem, als mein Rechner kaputt war, noch vor 2 Monaten, da gab es ja diese DRAM-Riegel hinterhergeworfen, habe ich, glaube ich, 70 Euro für so ein Ding bezahlt einfach. Die kosten jetzt 400, also das ist ja wirklich absurd. Oder 300 irgendwas habe ich gesehen. Also das ist wirklich krass, aber ich glaube, was sich ja schon geändert hat, ist dieser HBM-Markt, also High Band Memory hier für Rechenzentren. Da soll der 100 Milliarden Dollar Meilenstein für die Marktgröße jetzt sogar 2 Jahre früher erreicht werden. Und das scheint ja nicht ganz so zyklisch mehr zu sein. Und sie haben auch, glaube ich, so mittelfristige Verträge jetzt abgeschlossen über die nächsten Jahre mit festen Mengen und so weiter. Also vielleicht nimmt die Zyklik ein bisschen ab, auch wenn, ja, ich jetzt nicht glaube, dass das jetzt, klar, jetzt das nächste Jahr oder die nächsten Quartale, das ist, glaube ich, alles fix, aber danach muss man mal schauen halt, ne, denn das hat ja schon krasse Auswirkungen auf Dell und so weiter. Dell ist zum Beispiel jetzt auch stark gefallen deswegen, ja. Ich meine, die Leute, die Sachen einkaufen und in den Server reinsetzen, die haben halt ein Problem, ja. Die Sachen werden ja alle viel, viel teurer. Deswegen, aber das ist ja wirklich, ist wirklich absurd. Wir sind mehr als ausverkauft, hatten sie gesagt.
Das ja, so im übertragenen Sinne. Aber sie haben irgendwie, ich den genauen Wortlaut bringe ich, aber es hat sich so an, dass sie wirklich, also komplett
ausverkauft. Nee, sie hatten wirklich gesagt, ich habe es immer hier irgendwo gelesen. Aber die Nachfrage in unseren Produkten ist so viel höher als das Angebot, dass selbst kleine Steigerungen keinen wirklichen Unterschied mehr machen. Wir sind mehr als ausverkauft, hat er
gesagt. Ja, dann habe ich es noch richtig gesagt. Zusammenbekommen, es war auch auf Englisch, glaube ich, ja, genau.
Naja,
mehr als ausverkauft hätte Nike, glaube ich, auch ganz gerne, aber die Zahlen haben das nicht so wieder gegeben. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis, eine kurze Werbeunterbrechung. Vielleicht habt ihr Glück für ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, ein 1.500 Euro Depot, das wäre doch mal was, das könnt ihr aktuell bei unserem Partner, dem Smart Broker, gewinnen. Ihr könnt euch da aber auch schon selber beschenken, wenn ihr unseren Link benutzt, um beim Smart Broker ein Konto oder eben ein Depot zu eröffnen, bekommt ihr automatisch ein 30 Euro Amazon-Bruchstück. Kann man natürlich direkt wieder reinvestieren oder man lässt es einfach dann laufen. Und beim Smart Broker habt ihr die Möglichkeit, weit über 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen weltweit zu handeln. Ihr habt da viele Sparpläne ohne Ordergebühren, also nicht nur ETFs, sondern auch Aktiensparpläne. Echte Kryptowährung könnt ihr da einige mittlerweile kaufen und vieles mehr, Fonds, Derivate und so weiter. Also ein wirklich sehr breites Angebot. Deswegen schaut es euch gerne mal an. Ihr helft dadurch natürlich auch damit, die Arbeit auf unserem Podcast-Kanal zu finanzieren. Wenn ihr unseren Affiliate-Link nutzt, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, erster angepinnten Kommentar und in den Shownotes, je nachdem auf welcher Plattform ihr mit reinschaut. Und wenn ihr zwei Trades bis zum 31.01. im Wert von 150 Euro vollzieht, nehmt ihr automatisch an der Verlosung für das 1.500 Euro Depot teil, wo ihr alle Aktien, die Michael und ich in der Tenbagger Challenge bis zu dem Zeitpunkt getradet haben, dann ungefähr in einem ähnlichen Wert dann eingebucht bekommt. Also ein glücklicher Gewinner dann. Und das ist eben keine Verlosung, die ansonsten allgemein vom Smart Broker ist. Also da habt ihr auch echt eine Chance, mit dran teilzunehmen, weil es nur diejenigen sind, die über unseren Link das machen. Deswegen schaut es euch gerne mal an. Ihr könnt dabei nur gewinnen, alleine schon eben durch das Amazon-Bruchstück und damit dann noch wieder Werbung Ende. Ja, bei Nike, immer wenn man denkt, ja, noch schlimmer kann es eigentlich nicht werden, da sagen sie, hold my sneaker, es geht noch weiter runter. Und ja, an sich, man muss halt wieder sagen, die Zahlen haben ja in der breitesten Ebene eigentlich enttäuscht. Ja, man hat die ein oder andere Erwartung ein kleines bisschen übertroffen, aber das konnte so das Gesamtbild ja nicht erhellen. Umsätze sind um 1% gewachsen, die Gewinne sind aber um 32% nochmal eingebrochen. Die waren ja schon auf einem verdammt niedrigen Niveau. Also jetzt sind sie mittlerweile unter 1 Milliarde in einem Quartal dann angekommen, was die Gewinne angeht. Und vor allem China ist recht schlimm gewesen, was die Einbrüche dann angeht. Footwear ist beispielsweise um 21% eingebrochen und total China minus 17%. Das sah schon echt übel aus in Nordamerika. Das konnte so das Gesamtbild so ein kleines bisschen auffangen. Da hatten sie ein Wachstum von 9%. Aber vor allem eben so im asiatischen Raum, da sehen sie irgendwie gar kein Land mehr. Also wirklich eine echt ernste Lage für Nike. Es geht immer weiter nach unten. Die Aktie hat dann auch teilweise recht negativ natürlich auf die Nachrichten dann reagiert und man weiß halt nicht so recht, wie es weitergeht. Also so der neue CEO scheint noch nicht so die richtigen Hebel gedreht zu haben oder gedrückt zu haben. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Du hast ja, glaube ich, immer noch im Depot, oder?
Genau, ich habe sie noch im Depot. Ich habe auch schon mal geschaut. Also vor allen Dingen hier die Probleme in China. Sie haben jetzt gesagt, sie sind da so eine Art Lifestyle-Marke geworden und sind ja jetzt in Konkurrenz über den Preis mit anderen Anbietern, ne, und vielleicht nicht mehr so als Hightech-Sporthersteller gesehen. Das ist unter anderem ein Problem, aber Sie haben gesagt, dass es auch weiterhin einer der größten Chancen ist in China. Ich meine, in Nordamerika lief es ja gar nicht so schlecht und das abgelaufene Quartal war ja sogar auch ein, also wenn man sich rein die Kennzahlen anschaut, war es sogar ein Ticken besser als erwartet. Ich muss gerade nochmal reinschauen, aber wenn man das halt auch einfach vergleicht mit anderen Unternehmen im Sektor, ja, also Umsatz war ein Ticken besser als erwartet, sogar selbst das Ergebnis pro Aktie war ja sogar besser, obwohl es um 32% nach unten gegangen ist, aber dieser riesige Schlag da in China mit der Schwäche, da war ja mal ja weit, weit weg von den Erwartungen, also ja. Ich glaube, es bleibt einfach dabei, ne? Bei Nike brauchst du, ich glaube, langfristig ist es weiter spannend. Du brauchst aber sehr viel Geduld. Wenn man das halt zum Beispiel mit On vergleicht, On Holding, die habe ich gerade auch im Depot, das ist, die feuern ja aus allen Rohren, ne? Man hat ja immer das Gefühl, so immer diese Ausreden jetzt, Konsumschwäche da, hoher Wettbewerb hier, ne? Die erzählen ja immer die ganze Zeit, was hat ja Puma auch erzählt. Ja, aber bei anderen läuft es halt trotzdem deutlich besser. Also irgendwas machen die ja anders, ne? Dass du diesen Tanker nicht direkt umgeschiftet bekommst, okay, ne, aber es dauert halt wirklich sehr lange. Also ja, ich lasse meine Position weiterhin im Depot. Sie hatte sich ja ganz schön erholt, deswegen, mich hat es sehr überrascht, dass da jetzt wieder doch eher so ein Rückschlag kommt. Man hatte so, ich hatte so das Gefühl, ah, okay, ne, vielleicht haben sie es geschafft, jetzt da so eine Trendwende hinzubekommen, aber ja, es sieht weiter dann doch eher sehr, sehr gemischt aus, bis düster.
Ja, das stimmt. Also da gibt's aktuell wenig schön zu reden, weil es die Zahlen halt auch einfach nicht hergeben. Also da geht's jetzt nicht drum, irgendwie weiter da drauf rumzuhacken oder ähnliches. Aber so der wirkliche Lichtstreif am Horizont ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erkennbar. Jetzt hätte ich vor ein paar Jahren auch nie gedacht, dass es also Nike so extrem abstraft. Das ist also auch eine wirkliche Fehleinschätzung von meiner Seite gewesen. Ich weiß noch so, wo das so angefangen hat, also wo es dann runtergegangen ist, habe ich auch immer gedacht, hey, starke Marke, über als Sponsoring und so, aber da ging es also wirklich immer weiter nach unten, also eine echte Katastrophe. Ja. Aber jetzt willst du ja noch zwei Unternehmen heute mal mitbringen, wo du glaubst, da könnte sich ein Blick zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht lohnen, weil es zumindest mal besser läuft, als es jetzt aktuell vielleicht der Kurs auch teilweise widerspiegelt bei den Unternehmen, beziehungsweise du findest sie günstig attraktiv, dann erzähl mal, welche Unternehmen hast du heute mitgebracht für
uns? Genau, ich habe ja schon einmal vor einigen Monaten war das schon mal ServiceNow nachgekauft und die Aktie, die hat ja jetzt wirklich auch in den letzten Tagen vor allen Dingen nochmal gar nicht leicht, die bröckelt weiter ab, beziehungsweise es gab sogar einen der größten Abstürze überhaupt. Sie wollten ja dann, oder es gab dann Meldungen, die sind immer noch nicht, glaube ich, offiziell oder nicht durch, dass es eine Übernahme geben soll, eine 10 Milliarden schwere, teure Übernahme im Bereich Cybersecurity. Aramis hieß es, glaube ich. Ich habe es mir noch gar nicht genau angeschaut, aber da hat die Aktie nochmal richtig zerlegt und ne, also die Aktie, wir hatten es gerade eben im Vorgespräch, die war ja noch nie wirklich günstig, liegt halt auch daran, dass sie brutal wachsen einfach. Auch das letzte Quartal wieder, haben sie die Prognosen danach wieder angehoben. Umsätze waren wieder so im Bereich 20% gestiegen und trotzdem ist die Aktie jetzt auf Sicht von einem Jahr um 36% gefallen. Also wenn man immer noch im Bereich 20% plus wächst und die Aktie dann 36% fällt, dann kann man sich ja ausrechnen, dass die Aktie auf dem Papier jetzt doch deutlich günstiger geworden ist einfach. Gab aber auch jetzt zuletzt dann einige kritische Stimmen, ja, zum einen zu dieser teuren Übernahme, zum anderen hatte, glaube ich, ein Analyst gesagt, was ganz spannend ist, und das muss man natürlich auch beobachten, dass die Nachfrage nach auch Produkten von ServiceNow auch deshalb vielleicht abnehmen könnte, wenn mehr Arbeitsplätze verloren gehen, so im Bereich Administration und so weiter. Ne? Wenn da alles automatisiert wird, da geht es vielleicht auch gar nicht direkt darum, dass da direkt irgendeine Software ServiceNow ersetzt, sondern dass einfach gar nicht mehr die Arbeitsplätze da sind von Mitarbeitern, die dann eine Lizenz von ServiceNow brauchen. In die Richtung ging das eher. Ne? Also da bin ich mal gespannt, das könnte belasten. Hatte ja unter anderem belastet, dass es diesen Shutdown gab, aber das hat sich jetzt ja auch wieder geregelt. Ne? Der Shutdown ist ja jetzt durch. Und wenn man sich jetzt mal so die Bewertungen anschaut und auch das weitere Wachstum, auch nächstes Jahr soll es wieder Richtung 20% Wachstum weitergehen bei ServiceNow. Ne? Und sie hatten eigentlich immer die Prognosen in letzter Zeit deutlich übertroffen und so die Free Cash Flow Yield soll jetzt nächstes Jahr dann bei um die 3% liegen. Es sollen über 5 Milliarden an freiem Cashflow erzeugt werden. Also das ist schon nicht schlecht, was ServiceNow dort liefert. Wenn man daran glaubt, dass die jetzt nicht disruptiert werden, woran ich persönlich schon glaube, dass jetzt so ein ServiceNow eben nicht disruptiert wird. Sie machen ja auch ganz viel mit KI-Agenten und so weiter. Ne? Da wird ja immer erzählt, wie stark das alles wächst. Dann ist es meiner Meinung nach auf dem Level jetzt doch eine ganz gute Chance, ne? Weil das letzte Quartal, das war halt wieder brutal einfach. Ne? Operative Marge hatten sie auch erhöht. Laut Bill McDermott, das ist ja der frühere CEO von SAP, hat man die Erwartungen zerschmettert. Und die KI-Produkte sind jetzt auf dem Weg, 500 Millionen US-Dollar zu machen. Ne? Also ja, Agentic AI ist der Game-Changer, sagen sie. Ne? Also man muss mal schauen. Es ist natürlich jetzt auch schwer wieder von außen. Wir wollen ja auch nochmal eine Folge über Cybersecurity machen. Das ist auch sehr schwer von außen einzuschätzen, wer da jetzt genau das beste Produkt hat. Aber auch bei diesen ganzen Softwareunternehmen behauptet ja jeder, dass er das krasseste KI-Portfolio hat. Ne? Das sagt SAP, sagt das, Salesforce sagt das, ServiceNow sagt das. Auch jeder behauptet ja, er ist krasser Profiteur. Also das ist natürlich Das ist ja. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Sie hatten die Prognose erhöht, ne? Abo-Umsatz wächst, Free Cashflow-Marge ist sogar noch mal weiter gestiegen. Ich finde es auf dem Niveau echt spannend und das wird, glaube ich, einer der ersten Kandidaten sein nächstes Jahr, die ich dann nachkaufen werde. Ne? Deswegen finde ich auf jeden Fall weiterhin sehr spannend. Insgesamt der Software-Sektor steht bei mir 2026 oben im Bereich vielleicht zu viel Pessimismus und doch ein Rebound. Ne? Also dieses Jahr wurde da irgendwie sehr viel Geld herausgezogen. Nicht nur bei ServiceNow, es gab ja auch andere Unternehmen und bei Salesforce gab es da zuletzt auch jetzt eine Trendwende. Die habe ich ja auch im Langfristdepot, da gibt es ja so ein bisschen Hoffnungsschimmer zuletzt.
Ja, das stimmt. Also ich weiß auch, dass viele von euch ServiceNow mitverfolgen, aber natürlich, also sie sind aktuell so günstig wie nie bewertet. Sie waren aber auch immer eines der teuersten Unternehmen, das wir so an der Börse hatten. Aber wie gesagt, Aussichten eigentlich ganz gut, sowohl Umsätze als auch Gewinne sollen im Schnitt 20% in den nächsten Jahren wachsen. Also viele sehen sie auch eher so als der Art KI-Gewinner dann an in dem Fall, genau, ja. Denkt doch dran, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben für die Folge da, folgt uns auch gerne auf den Kanälen, genau, das ist auch immer eine gute Unterstützung und genau, ja.
Ich habe noch genau ganz kurz noch einen zweiten Wert, das ist jetzt keine Aktie per se, die günstig ist, sondern ne, kleiner Sneak, das ist so eine Aktie, die ich bei mir vielleicht ins High Conviction Depot kaufen möchte. Ich habe ja so ein neues Depot, da ist bisher eine Position drin, die läuft auch echt ganz gut. Und Roku ist eine Position, die ich da jetzt auch im Blick habe. Ich habe ehrlich gesagt, ne, also Roku kennen wahrscheinlich die meisten, die haben ja mal diese Sticks hier gemacht, die haben auch Hardware oder bauen immer noch auch so Fernseher und so weiter. Ich habe die ehrlich gesagt ewig nicht mehr im Blick gehabt. Da gab es aber jetzt letztens dann wieder so einen Analystenkommentar, da habe ich mir die nochmal angeschaut, da habe ich echt so gedacht, hä, was ist denn hier passiert? Die hält sich wirklich brutal gut, also sogar am Jahreshoch jetzt und hat auch diese letzte Korrektur gar nicht mitgemacht. Da habe ich mir die letzten Quartalszahlen mal angeschaut und die haben echt richtig gut jetzt wieder performt einfach. Und ich habe so das Gefühl, die wandeln sich so ein bisschen von so einer Art auch Hardwarehersteller, mit denen man halt auch kein Geld verdient, das ist auch ein bisschen rückläufig gewesen, zu so einem Plattformanbieter einfach mit diesem Roku-Channel und sie haben jetzt auch noch was Neues rausgebracht, was nur, was ganz, ganz wenig einfach nur kostet. Ich muss mal gerade gucken, wie der Name hieß davon. Dann kann ich gleich nochmal raussuchen. Ne? Und die Skepsis bei Roku ist auch sehr groß, weil man, glaube ich, gedacht hätte, die werden eh von allen zerrieben einfach, hier von Disney Plus und Netflix, wer braucht schon Roku? Deswegen gab es mal diesen Hype während Corona und dann kam die Aktie deutlich zurück, aber sie verdienen auch jetzt richtig Geld. Ne? Free Cashflow 443 Millionen, der ist sehr, sehr stark gestiegen. Plattformumsatz ist um 17% gestiegen und jetzt gab es dann einen sehr, sehr spannenden Analystenkommentar, dass JP Morgan zum Beispiel jetzt gesagt hat, dass die jetzt in Zukunft sehr, sehr gute Chancen haben, das alles noch viel, viel besser zu monetarisieren und dass sich das Wachstum bei diesem Plattformgeschäft sogar beschleunigen dürfte. Also das ist schon sehr spannend. Sie haben jetzt das Kursziel von 100 auf 135 Dollar nochmal angehoben und sehen da weiterhin sehr, sehr großes Potenzial. Deswegen, also ich wollte sie nur mal jetzt schon mal mit reinwerfen, kann sich jeder mal gerne nochmal anschauen, weil da, also, ne, ich glaube, so ein Schiff vom Geschäftsmodell so ein bisschen zu sehen ist einfach und viele die Aktie noch gar nicht im Blick haben. Und wenn man sich mal so den Langfristchart anschaut, könnte man auch so sagen, das ist so eine Art Ende der Bodenbildungsphase zu sehen. Also ich glaube, dass sie jetzt da diese Hochs dann von, ich glaube, wo stand sie mal, ich gucke gerade mal, ja, 400, 500 Dollar stand sie mal, die wird sie nie oder sehr spät erst sehen. Jetzt steht sie gerade aktuell so ein bisschen über 109 Dollar, aber hat sich echt sehr gut gehalten, vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Tagen. Und sie wollen auch so einen Relaunch noch jetzt machen von ihrer Startseite und so weiter. Also finde ich auf jeden Fall echt eine spannende Story und so ein bisschen jetzt auch, um was im Depot zu haben, was jetzt nicht immer nur KI-Infrastruktur ist und so weiter. Ne? Also könnt ihr euch gerne mal anschauen. Kursumsatzverhältnis ist nur bei 3. Ne? Also ist jetzt so kein so ein riesig hochbewertetes Unternehmen, aber natürlich so Kursgewinnverhältnis ist die noch sehr teuer, weil sie auch noch sehr lang gar keinen Gewinn gemacht haben. Aber sie haben jetzt ordentliche Cashflows auf jeden Fall. Ne? Deswegen, das finde ich ganz spannend auf jeden Fall noch. Eine Roku ist aber keine Buy-and-Hold-Aktie jetzt so wie ServiceNow, sondern ist eher ja so ein Mittelfrist-Trade, ne? so eine Spekulation.
Ja, ich habe sie tatsächlich mal vor ein paar Jahren im Depot gehabt. Aber okay, ja, ist schon eine ganze Weile her tatsächlich. Also war auch ein richtiger Fehlgriff meinerseits damals. Ja, aber ja. Muss ich mal gucken. Ich habe sie dann jetzt auch lange nicht mehr verfolgt, weil sie wollten irgendwann mal nicht, die... Ne? Ja, aber es lag bei mir daran, sie wollten dann, das war dann auch der endgültige das endgültige Aus meinerseits, als sie dann angefangen haben, so mit dem Gedanken zu spielen, so wie so eine Art Hardware-Abo zu bringen, so für Türklingeln, so, weißt du, wie so Ring von Amazon und so. Also da, also das wirkt alles irgendwie völlig wild, was die so von sich geben, ja, also da habe ich dann damals auch den Schlussstrich gezogen, ja, weil sie es auch irgendwie alles dann nicht so bewahrheitet hat. Roku an sich war ja damals eben die Sticks, ja, aber so das ganz Interessante war, dass sie eigentlich das Betriebssystem für die Smart TVs dann waren. Genau. Und dann eben alles, was du über dein Smart TV abgeschlossen hast, haben sie dann eben mit dran verdient. Das ist so damals die Story dann eben gewesen, ja. Aber muss ich mir auch mal demnächst mal wieder angucken.
Ja, kann man so mal anschauen. Ich habe es auch jetzt erstmal im ersten Blick drauf geworfen und gar nicht so deswegen, ne? Man hat aber schon sehr schön gemerkt, dass da eine Beschleunigung wieder ist beim Plattformumsatz und dass das, glaube ich, der Markt noch gar nicht so richtig voll einpreist. Ne?
Also ich habe es mir schon sehr lange nicht mehr angeschaut, tatsächlich. Ja. Okay, also dann, ihr Lieben, wir wünschen...
Ich wollte noch ganz kurz meine Dings-Story erzählen.
Tesla-Story, ja, dann hau aus, ja.
Nee, ich hatte doch mal gesagt, ich habe mir noch mal den Innenspiegel abgerissen. Ich hatte mal eine Sporttasche auf dem Beifahrersitz. Und es ist lustigerweise passiert das vielen anscheinend, also in Foren ist das oft gesehen, habe ich das Ding so rübergezogen und dann ist halt die vom Rucksack diese Schlaufe ist hängen geblieben, zack, Spiegel abgerissen. Habe ich ja mal erzählt, habe ich probiert, das Ding wieder reinzumachen. Das ist halt so ein rundes Ding in der Mitte, aber ich habe halt echt gedrückt und die ganze Scheibe hat sich schon mit bewegt. Dann habe ich nachgelesen, dann hieß es, okay, kannst das Ding auch rausdrehen und so erstmal, aber hat sich auch nicht bewegt. Habe ich einmal einen Techniker gerufen und bei Tesla ist das ja ganz cool. Machst du über die App, kriegst einen Termin und so weiter und hat halt leider jetzt 2,5 Wochen oder so gedauert, also war ein bisschen blöd, aber war jetzt nicht ganz dringend, aber da war er jetzt gerade eben auch da gewesen, er hat es dann hinbekommen, aber auch nicht ganz so, also er hat da auch ein bisschen mehr Kraft aufwenden müssen und die hatten mir dann erstmal, das ist auch ganz cool bei Tesla, du weißt schon ungefähr, was das kosten könnte und da hatten die mir einen Kostenvoranschlag gemacht, ich wusste ja, dass der Spiegel nicht kaputt ist, der ist nur rausgesprungen. 400 Euro, ja, habe ich denen direkt geschrieben, nee, hier ist nicht kaputt und so, ne, nix 400 Euro, haben die mich aber sogar angerufen, ja, nee, er hat das nur zur Sicherheit mal eingebucht, ne, damit der Techniker einen Spiegel mitnimmt, falls er doch irgendwie kaputt ist, ne, hab ich gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt, jetzt war der halt da gewesen, gerade eben, das ist halt auch cool, ne, es ist halt alles digital, ne? Da kriegst du dann wieder Dings, wann der kommt und so, alles per App, also es ist halt 100% transparent, was schon cool ist. Jetzt hat er das gemacht gerade eben, hat auch sogar noch ein Service-Update und so gemacht. Ich habe das hier gerade offen. Das siehst du auch heute immer genau aufgelistet. Rat mal, was das gekostet hat. Unser Techniker hat festgestellt, dass der Innenspiegel los ist und nicht richtig sitzt, wie von Ihnen beschrieben. Es wurde überprüft und der Spiegel ist aus dem Kugelgelenk herausgesprungen. Zur Behebung hat unser Techniker den Innenspiegel fachgerecht wieder eingesetzt. Ja, okay, ja.
Das wären wahrscheinlich trotzdem 150 Euro dann oder 200 gewesen sein, ja.
Ja, ich hatte auch gedacht, der war ja wirklich sehr nett auch und so, ne? Es hat das, und uns wurde noch, wir haben die Bremsflüssigkeit Ihres Fahrzeugs geprüft, optimale Leistung, bla, bla, bla. Basis des Keildämpfers für die Heckklappe ersetzt. Also hat noch zwei andere Sachen gemacht, die waren aber irgendwie, das machen die da mit. Es hat gekostet 9,25 Euro.
Oh, okay.
Ist kein Spaß. 9,25 Euro. Jetzt kommt mir gerade irgendwie eine Nachricht. 9,25 Euro. Also,
das 9,25 Euro
plus Steuern, 1,76 Euro, 11,01 Euro habe ich gezahlt. Also, das ist mal krass. Und der ist ja hierher gefahren. Also, bei mir vor der Tür kam der her. Mhm. Das ist absurd. Kein Wunder, dass Tesla kein Geld verdient hier. Ne? Aber er hat sich trotzdem auf Allzeit hoch. Soll mir doch recht sein. Ne? Also, das will ich mal sagen, ne? Wenn du zu einer anderen Werkstatt gehst, da wirst du ja wirklich so hops genommen einfach, ne, teilweise. Und da hatte ich mal bei Tesla wirklich auch schon bei meinem anderen Marderschaden positive Erfahrungen gemacht, dass das echt fair war. Und die hatten mir ja auch dann beim Abschleppen, hatte mir der Abschleppdienst, hatte mir ja das Ventil noch verbogen, ne? Also hier, wo auch dann automatisch der Brems, die Luft gemessen wird, ne? Also wie viel Luft im Reifen ist. Auch das Ding hatte nur mit dem Sensor 82 Euro gekostet. Also wenn ich immer früher meinem VW weggebracht habe oder Mercedes, die haben dir da irgendwas ausgetauscht, hast du 400 Euro gezahlt. Das ist ja völlig absurd gewesen. Also das muss ich sagen, das ist schon echt, also 9,25 Euro mit Anfang ist ja absurd. Also das ist ja lächerlich einfach. Das stimmt. Wollte ich mal sagen, das war auf jeden Fall positiv, ne? Deswegen.
Gut, gut. Gefreut. Also, super. Dann wünschen wir euch und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest, schöne, erholsame Feiertage. Ja. Ich schätze mal, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber dass nächsten Samstag dann die nächste Folge wahrscheinlich kommen wird. Wir schreiben es aber nochmal dann irgendwie ins Community Board auf YouTube dann rein. Aber nächsten Mittwoch definitiv nicht. Da wollen wir alle mal die Feiertage ein bisschen genießen. Und dann wünschen wir euch bis dahin alles Gute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.